Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe. Mit mir wie immer der Sebastian.
Hallo.
Und mit mir wie manchmal der Christoph Schwarzer als Experte.
Hallo, hallo, hallo.
Für unser heutiges Thema, nämlich Batterietechnik. Hallo, ihr beiden.
Ja, hallo Clemens.
Hallo Clemens.
Und jetzt habe ich noch etwas in eigener Sache ganz kurz, nämlich passend zu unserem Batteriethema hat uns ein Leser angeschrieben, der ein Energiemanagementsystem entwickelt hat, das auf einem Raspberry Pi läuft. Den Pi muss man selber organisieren. Die Software verkauft er für 267 Euro und er würde 3 Softwarepakete verlosen unter Lesern, die uns anschreiben, damit, was sie damit machen wollen. Also schreibt uns gern, sagt uns auf den Anrufbeantworter, wozu ihr das braucht. Gerne auch spaßige Zuschriften, bevorzugt aber Leute, die genau wissen, was das ist und wozu man das braucht. Also so Solaranlagenstrom soll möglichst automatisch im Haus verteilt werden, dass man nicht so viel Netzzukauf hat. Dafür ist so ein System da.
Genau. Und der Einsendeweg ist, wie du sagst, der Sprachanrufbeantworter und natürlich auch die Kommentare bei uns im Blog. Also auf diehupe-podcast.de. Und den Einsendeschluss müssen wir natürlich noch nennen, ne, Clemens?
Ach so, einen Einsendeschluss. Ja, ich würde sagen, der Einsendeschluss ist geheim in der Form, dass er bei unserem nächsten Aufnahmetermin sein muss. Also der liegt noch nicht fest.
Genau. Gut, machen wir so.
Oder? Ach nee, es gibt ja gesetzliche Vorgaben für Gewinnspiele. Wahrscheinlich müssen wir einen diskreten Termin haben, der nicht geheim ist.
Das könnte sein.
Also sagen wir nach Veröffentlichung 2 Wochen.
Nach Veröffentlichung 2 Wochen und im Blog seht ihr dann, also in den Shownotes steht dann das genaue Einsendeschlussdatum. Und dann werden wir unter allen Zuschriften, die per WhatsApp-Sprachanrufbeantworter gekommen sind oder auf diehupe-podcast.de unterhalb zu dieser Episode in den Kommentaren, da werden wir dann verlosen.
Ja, und jetzt muss ich noch eins sagen, nämlich, wie das System heißt, oder?
Stimmt, richtig.
Weil der Kollege heißt Storm mit Nachnamen. Das System heißt storm.house. Das ist ein aktiver Schreiber im Photovoltaikforum, der dann auch gerne über sein System spricht. Viele werden ihn schon kennen, damit wir auch vorher nachgucken können, was das überhaupt ist und nicht einfach blind auf irgendein System euch bewerbt. Okay, ja, das war's schon.
Damit,
kommen wir zum Hauptteil und fragen was. Hä?
Damit den Werbeblock abschließen.
Genau, jetzt können wir den Werbeblock abschließen. Ich habe gedacht, ich habe was Falsches gesagt.
Nein. Nein, nein, nein.
Okay. Dann kommen wir jetzt zum Hauptteil, nämlich Batterietechnik, vor allem im Hinblick auf Fahrzeuge natürlich. Da gibt es ja ganz viele spannende Entwicklungen. Vielleicht gibst du uns erstmal einen Überblick, Christoph.
Ja, danke erstmal für die Einleitung und der Experte, ja. Also was ich natürlich mache, ist, ich mache regelmäßig Berichterstattung. Das heißt, das ist einfach Fachjournalismus und der Überblick heute wäre sicherlich, dass wenn wir die Batterien in den Elektroautos angucken, dann sprechen wir von den Traktionsbatterien, also sprich von den Batterien, die für den Vortrieb zuständig sind und weniger von den in Häkchen Starterbatterien, also sprich von den Bordnetzbatterien 12 Volt / 48 Volt. Und bei den Traktionsbatterien haben wir heute faktisch nur 2 verschiedene Zellchemien im Markt, nämlich einmal die mit einer Kathode NMC, Nickel, Mangan, Kobalt und zum zweiten LFP-Zellen, das steht für Lithium-Eisenphosphat, wobei hier nicht nur ein Unterschied ist in der chemischen Zusammensetzung an der Anode, sondern auch die Kristallstruktur ist da unterschiedlich bei den beiden. Da können wir vielleicht später noch drauf kommen. Also jedenfalls LFP und NMC, das ist das, was dominiert. Bei NMC gibt es noch ein paar Varianten, ne? Also die Tesla-Version mit Aluminium kennen die meisten Leute oder halt die diversen Abmischungen bei NMC. Aber im Grundsatz, das ist das, was dominant ist und was die nächsten Jahre, sagen wir mal, bis Ende des Jahrzehnts sicherlich dominant sein wird. Und wenn wir jetzt zu den Fahrzeugen gucken, die tatsächlich im Markt sind. Also das wäre sicherlich der Einstieg. Diese beiden,
ja, diese beiden, die würde ich dann dich auch dann gleich mal ein bisschen erklären lassen. Aber wenn du sagst zum Markt, es ist ja jetzt in China auf den Markt gekommen, relativ spektakulär mit Natrium-Ionen-Akkus.
Ja. Genau, also Natrium-Ionen-Akkus wird natürlich sehr viel Berichterstattung gemacht. Hintergrund ist, dass viele Leute vermuten, dass Lithium was wäre, was irgendwie begrenzt wäre, was deswegen besonders teuer ist. Und dahinter steckt so ein bisschen die Idee, naja, wenn wir das Ganze mit Natrium machen, dann haben wir eine Alternative, dann haben wir vielleicht sinkende Preise. Und tatsächlich ist es so, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, die Endpreise gegenüber LFP-Zellen nochmal um 10-20% zu senken. Ob das tatsächlich so sein wird, schauen wir mal. Es gibt auch Prognosen, die für 2030 lediglich von 3% Marktanteil ausgehen. Auf jeden Fall ist es eine Alternative, es ist eine Möglichkeit, von der wir heute aber noch nicht wissen, wie groß sie wird. Aber ja, es ist möglich, Lithium durch Natrium zu ersetzen. Das ist so.
Natrium-Ionen haben aber auch noch technische Vorteile. Aber da können wir ja drauf eingehen, genau, wenn wir die technischen Eigenschaften beschreiben von NMC und LFP.
Genau, genau. Ja, wo wollen wir anfangen?
Ich bin mir nicht sicher. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir fangen von unten an, von den Basics, dass wir sagen, was hat welche Vor- und Nachteile. Oder von oben, dass man sagt, das sind jetzt die ganzen Schlagzeilen, die es mit der Feststoffbatterie und so weiter gibt, und die einordnet. Also ich tendiere, ich bin so ein Typ, der lieber von den Basics zum Speziellen kommt, weil
genau,
das ist irgendwie strukturiert.
Ich glaube auch, dass das sinnvoll ist. Ich würde aber einen Zusatzaspekt noch einbringen wollen, der einfach dazugehört, nämlich es gibt einen Vergleichsmaßstab für die Ladeperformance. Und das ist die C-Rate. Mit der C-Rate kann man vergleichen die Ladegeschwindigkeit von unterschiedlich großen Batterien. Das, was dann meistens kursiert, ist, wie viele Minuten braucht man, um so eine Batterie von 10-80% voll zu machen. Und da wird man dann feststellen, dass zum Beispiel bei dieser bekannten Hyundai 800 Volt Schnellladeplattform, dass es gleichgültig ist, ob man die Einsteigerbatterie mit 53 oder 58 Kilowattstunden oder ob man die große Batterie mit 77 Kilowattstunden hat. Das sind immer 18 Minuten. Wie gesagt, es geht bei der C-Rate darum, unterschiedlich große Batterien zu vergleichen in ihrer Ladeperformance. Und das ist deswegen so interessant, weil wir unabhängig von den Zellchemien sehen werden, dass bis Ende des Jahrzehnts wir sehr wahrscheinlich C-Raten bis 4C sehen werden. Oder übersetzt, das sind Batterien im Serieneinsatz, auch in preisgünstigen Fahrzeugen, die diese Zeit von 10-80% in gut 10 Minuten zurücklegen können. Und das wäre halt ein sehr großer qualitativer Unterschied gegenüber dem, was wir heute haben. Also das ist sicherlich was abseits der Zellchemie, weil das eben nicht unbedingt direkt damit zusammenhängt, auf jeden Fall auch noch mit einbringen sollten als weiteren Aspekt.
Aber doch, das hängt direkt an der Zellchemie. Die C-Rate hängt direkt physikalisch an der Zellchemie.
Ja, auch. Aber es gibt eben Hersteller, die sagen, wir machen hier ein Batteriesystem. Also sprich, wie integrieren wir die Zellen ins Batteriesystem? Und die sagen, unabhängig davon, ob wir da LFP oder NMC einbauen, schaffen wir 4C, weil die Voraussetzung weniger die Zellchemie selber ist, sondern dass sich die jeweilige Zellchemie extrem wohlfühlt. Sprich, vor allen Dingen, dass es warm genug ist, in Klammern manchmal auch kalt genug, sprich, meistens haben diese Batteriesysteme dann sehr starke, sehr leistungsstarke Heiz- oder Kühlsysteme, die Voraussetzung dafür bieten, dass du eben so eine hohe Ladeperformance hast. Ne? Aber du hast natürlich recht.
Das stimmt, aber es gibt grundsätzliche physikalische Vorteile. Es gibt einen grundsätzlichen physikalischen Vorteil für LFP, der darin liegt, die Energiedichte ist geringer, das ist der Nachteil. Aber die Voraussetzung für eine hohe Laderate, für eine hohe C-Rate sind bei LFP besser. Und dazu kommt, dass eine systematisch höhere Sicherheit gegeben ist, weil LFP-Akkus thermisch nicht durchgehen, so wie NMC-Akkus.
Ja, was wollen wir zuerst abhandeln? Das thermische Durchgehen oder?
Nee, das sind ja genau die Unterschiede, über die wir, wenn wir sagen, die Basics halt sprechen. Und ich würde so sagen, NMC gibt's deshalb, also das waren auch die, mit denen die Autoindustrie angefangen hat, weil wir haben hohe Energiedichten, also für Akkus hohe Energiedichten, und wir haben hohe Entladeraten. Und so wie du gesagt hast, mit der richtigen Konditionierung haben wir auch gute Laderaten. Das heißt, wir haben so im Feld von Tugenden mit diesen Spinnennetzgrafiken haben wir ein sehr ausgewogenes Produkt.
Ja.
Und der Nachteil, der sich manchmal zeigt, der wird allerdings sehr stark hochgespielt, ist, dass NMC-Batterien thermisch durchgehen können. Thermisch durchgehen können heißt, es wird warm, und dann wird es noch wärmer, dann wird es wärmer, und irgendwann brennt sie durch zum Beispiel einen Schaden. Und das ist halt bei LFP-Batterien nicht in der gleichen Art so. Die können halt elektrisch brennen.
Genau, ich habe mir das so erklären lassen, dass die NMC-Zellen haben sogenannte Schicht, das ist ein Schichtoxid, und die LFP-Zellen, das ist eine sogenannte Olivine-Kristallstruktur. Und bei dem Schichtoxid ist der entscheidende Nachteil, dass wenn es dort zum Beispiel durch einen Kurzschluss zu einem Elektrolytbrand, also zu einem Art Ausgangsbrand kommt, dass dann in diesem Brand zusätzlich Sauerstoff frei wird und es dann eben zu einer Kaskade kommt. Ja, also erst fängt das erste an zu brennen, das gibt genug Temperatur für das nächste, um anzufangen zu brennen und so weiter. Hm? Während LFP-Zellen können brennen, aber eben diesen kaskadierenden Prozess, den haben die halt in der Form nicht oder nicht so ausgeprägt. Also sprich, das Risiko, bei einer LFP-Zelle überhaupt zu einem Feuer zu kommen, ist viel, viel geringer. Und das ist eben ein Vorteil. Wir sehen das ja, in der Szene wird auch viel zum Beispiel geredet über ja selbst Pedelec-Akkus, also E-Bike-Akkus, die brennen. Was dort passiert, ist wahrscheinlich Folgendes. So ein E-Bike-Akku wird mal ausgebaut, das Ding fällt runter. Dadurch bricht innen drin irgendwas, eine Verbindungsleitung oder. Und schon kommt es zum Kurzschluss, und dann hat man eben möglicherweise tatsächlich so ein Garagenfeuer. Ne? Ja. Und das ist halt.
Es kann aber selbst durch Benutzung passieren, dass ein interner Kurzschluss passiert, zum Beispiel durch extreme Dendritenbildung, dass sie irgendwann sich durchs Material in die nächste Schicht arbeiten. Dann haben wir da einen Anfangspunkt, wo das thermische Durchgehen losgehen kann, durch den Kurzschluss dort, und dann sich das auf die ganze Batterie ausbreitet. Und das äußert sich in dem, was dann oft gefilmt wird, ist so ein komischer E-Roller oder sowas da, irgendein billiger Scheiß, wo der Akku ja auch nicht teuer ist. Und dann steht er einfach da und plötzlich macht pss, 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 und dann fackelt der Akku ab.
Ja. Und dann geht's richtig los, und wenn so ein NMC-Akku brennt, dann kann man den eben nur abbrennen lassen, und das dauert eben seine Zeit und kann das Ganze dann kühlen. Und manche Feuerwehren sind schon darauf eingestellt, die haben dann irgendwie einen Container auf ihrem Gelände stehen oder den sie dann mit Wasser, und dann tun sie das Auto eben da reinheben und fertig, ne, bis das eben runtergekühlt oder ausgebrannt ist.
Gleichzeitig dann, wenn wir gerade auch über speziell jetzt im NMC und LFP-Akkus sprechen, LFP-Akkus sind auch weniger empfindlich für hohe Batterieladestände, ne?
Das ist nicht so. Das Missverständnis ich vermute, dass das daher kommt, weil in den Teslas drin steht, bitte einmal die Woche auf 100% laden. Also ich vermute, und hier bin ich auch nicht ganz sicher, dass das ein Missverständnis ist. Grundsätzlich gilt, dass so eine Zelle fühlt sich am besten bei 50% Ladestand. Und je weiter und je länger ich mich davon entferne, desto größer ist der Verschleiß. Und klar, die Zyklenfestigkeit bei den LFP-Zellen ist grundsätzlich höher. Aber meine Vermutung ist, dass Tesla das deswegen sagt, dass man das machen soll, weil dann das Batteriesystem gezwungen ist, einmal zu balancen, also einmal richtig genau zu gucken, was ist unser maximaler Ladestand, um dann wieder sehr viel genauer als die Wettbewerber messen zu können, was die tatsächliche Reichweite ist. Woran liegt das? Wir sehen, dass BYD verkauft Elektroautos, am meisten den Atto 3. Und da haben wir selbst Szeneprofis gesehen, die plötzlich aus einer Restreichweite von 50 oder 60 Kilometern nahezu liegen geblieben sind, während Tesla ja auch BYD-Zellen verkauft und dieses Phänomen ist nahezu unbekannt. Und das liegt einfach daran, dass der Spannungsverlauf bei LFP anders ist. Also die Spannungskurve verläuft sehr viel flacher. Und deswegen ist die Ladestandsprognose schwieriger. Und wenn man das nicht richtig im Griff hat, so wie BYD, dann kann es eben zu solchen Phänomenen kommen, dass man dann plötzlich merkt, oh, eben gerade hatte ich doch noch 50 Kilometer und jetzt habe ich so gut wie nichts mehr. Während Tesla die gleichen Zellen so steuert, dass sie das eben im Griff haben. Und ich gehe davon aus, eine Möglichkeit, das zu steuern, ist regelmäßig auf 100% laden, damit die Batterie weiß, was 100% sind. Und gleichzeitig werden sie unten einen größeren Puffer haben, also sprich einen Bereich der Batterie, der nicht genutzt wird. Und schon funktioniert das Ganze. Mhm. Und da muss man einfach sagen, gerade bei dieser LFP-Zelle, da können wir vielleicht nochmal drauf kommen, da zeigt sich eben, dass Tesla doch bestimmte Sachen sehr, sehr souverän im Griff hat.
Hm, interessant.
Ich würde auch davon ausgehen, dass es mit dem Balancing zusammenhängt, weil selbst bei LFP als Starterbatterien sind ja recht verbreitet, habe ich auch eine, hatte ich auch schon mehrere, ist es so, dass ein erheblicher Einfluss darin liegt, wie gut das Balancing ist und wie gut das Batterie-Management-System ist, selbst in der kleinen Starterbatterie.
Hm. Ja. Und wenn wir jetzt gerade noch bei LFP sind und davon einmal ganz kurz noch ein Stückchen über den Tellerrand blicken. Ich habe gelesen, es gibt dann auch noch LMFP, also Lithium-Mangan-Eisenphosphat-Akkus, die nochmal eine höhere Leistung haben sollen. Wie ist da? Da ist wahrscheinlich noch weit von Serie, oder?
Naja, das ist eben die Frage. Wir sehen ja immer wieder, dass bei diesen großen Systemen NMC und LFP, dass sozusagen konkurrierende Zellen auftauchen. Mhm. Und die Frage ist dann immer, sind die Vorteile so groß, die durch so eine Veränderung generiert werden können, dass dann das tatsächlich die anderen verdrängt? Und ich bin ziemlich sicher, dass Kettle, wie wir sie auch immer sprechen, also der Weltmarktführer bei Batteriezellen aus China, sowas in Vorbereitung hatte oder noch hat und das möglicherweise demnächst bei Tesla einbauen will. Und dann ist man aber immer mal wieder nach vorne gegangen und dann wieder zurückgerudert. Also ich bin bis heute nicht sicher, dass das kommt. Meinem Verständnis nach ist der Produktionsaufwand etwas höher, was das Ganze eben etwas teurer machen würde. Und dann ist eben die Frage, was ist auf der anderen Seite gewonnen? Und mein Eindruck ist im Moment, wenn wir in den größten Einzelmarkt gucken, das ist China, wenn wir sehen, was dort abgeht, da habe ich den Eindruck, dass die LFP-Zelle mittelfristig einen gigantischen Siegeszug antreten wird und dass der auch durch konkurrierende Produkte wie Natrium-Ionen-Zellen oder LFMP, also Manganbeimischung, dass da nicht sich großartig was dran ändern wird. Aber das ist eben eine Einschätzung oder eine Meinung.
Es ist auch häufig so, dass wenn so neue Beimischungen und neue Varianten ausprobiert sind, dass man nicht pauschal sagen kann, die sind besser, sondern dass die ein anderes Profil haben. Also ich erinnere mich dran, als die VW E-Up und Konsorten die größere Batterie gekriegt haben, die in den gleichen Bauraum rein musste. Die alte Batterie hatte zwar weniger Kapazität, aber sie konnte deutlich schneller geladen werden und war deutlich weniger temperaturempfindlich. Das heißt, man hat halt ein anderes Profil gehabt. Man wollte auch für den Prospekt halt mehr Reichweite reinbringen und hat diese Nachteile eben in Kauf genommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern die hatten einfach unterschiedliche Profile. Und so ist es mit vielen so Beimischungen und Kleinen, die werden ja auf bestimmte Profile auch produziert. Und ein Faktor ist, sind eben auch dann die von dir genannten Kosten. Also man muss es ja auch refinanzieren.
Ja.
Ja. Ich würde aber jetzt gerne noch einmal zu Natrium-Ionen kommen. Also ja. ich denke auch, dass der Prozess von Natrium-Ionen, der Herstellung, der hat so einen Sprung gemacht. Bei Kattel war es, gell?
Sag mal, was du meinst. Also ich meine, Kattel hat es angekündigt, Kattel und BYD, Kattel zuerst. Ja. Und ich weiß aber jetzt nicht auswendig, ich glaube, es gibt zwei chinesische Kleinwagen, wo die tatsächlich in Serie eingebaut sind. Das eine ist der BYD Seagull, der in anderen Märkten als Dolphin Mini vertrieben wird.
Genau.
Und
das ist die Kattel-Batterie.
Bist du sicher, dass das keine BYD-eigene ist?
Ich dachte, das werde ich gerade. Aber jetzt, das ist gar nicht das, was ich sagen wollte. Ja. Ich wollte sagen, also der Prozess der Herstellung Natrium-Ionen, es ist ja schon länger bekannt, dass Natrium-Ionen auch Ladung trägt, das ist ja jetzt nichts Neues, sondern das als eine gute Batterie zu bauen, da steckt eine Innovation drin, die ist technisch gar nicht so einfach. Und ich glaube auch, dass es noch ein bisschen dauert, bis mit Stückzahlen und so, bis da wirklich jetzt wirklich die günstigen Kosten rausfallen. Aber die Zellchemie hat auch ohne einen großen Kostenvorteil, mit dem kleinen Kostenvorteil, den du gesagt hast, oder auch mit Kostenparität, hat die trotzdem eigene Vorteile. Zum Beispiel kann man Natrium-Ionen-Batterien, kann man leer transportieren, also ohne Spannung. Das mag die Lithium-Batterie halt gar nicht, so wie das du ja schon beschrieben hast. Na. Und deshalb muss die in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa immer als Gefahrengut transportiert werden, weil sie ja gefährlich ist durch die Spannung. Jetzt kannst du eine Natrium-Ionen-Batterie kannst du komplett leer machen und auf jede Art, die du willst, transportieren lassen, auch große Batterien. Und das hat mir ein Leser gesagt zum Thema, ich habe meinen Wechselrichter in der Garage unten, da hat es halt Frost im Winter. Das ist ein Hybridwechselrichter, ich könnte einen Akku anschließen, ich mache es aber nicht, weil dann kann ich den Akku auch gleich hier hinstellen und mit dem Hammer draufhauen und dann ist er auch in ein paar Jahren kaputt. Weil dann ist er immer bei Minusgraden, wird er dann halt benutzt und Leistung drauf und dann kann man dem beim Altern zuschauen.
Ja.
Und der Leser hat gesagt, warte doch mal, was bei den Hausbatterien kommt für Natrium-Ionen-Batterien, weil die diese Temperaturempfindlichkeit nicht analog haben zu Lithium-Ionen-Batterien. Und dann hat man sowohl bei Fahrzeugen als auch bei den Hausbatterien, was ja jetzt schon ein riesiger Markt ist, und wo, das darf man auch nicht vergessen, die Hoffnung in der deutschen Energiewende liegen darauf, dass deutsche Privathausbesitzer das finanzieren, indem sie ganz viele Akkus kaufen, zumindest einen großen Teil davon finanzieren. Und wenn das wirklich passieren soll, dann brauchen wir genau solche Art von Technik halt dazu, dass das robust ist und möglichst dann halt auch günstiger wird.
Vielleicht nochmal zum
verspreche ich mir schon einiges noch von der Technik. Also
vielleicht nochmal zum Thema über Kälte. Die Kosten hinaus. LFP-Zellen können bei Kälte faktisch, also bei Frost, also 0 Grad und kälter, können die faktisch gar nicht geladen werden. Das heißt, wenn ich so ein Auto bei Minusgraden auch nur an meine Wallbox stecke, dann wird die erste Zeit damit verbracht, das System überhaupt auf Temperatur zu bringen, bevor dann die eigentliche Ladung beginnt. Und das gilt sowohl für LFP als auch für NMC-Zellen. Nichts ruiniert so eine Batterie zyklisch so schnell wie bei Kälte schnell zu laden. Deswegen ist das Vorkonditionieren auch so elementar wichtig. Und das ist eben eine Stärke von Natrium-Ionen-Zellen, dass die deutlich bessere Kälteeigenschaften haben als LFP-Zellen und dass sie zyklisch noch mal haltbarer sein sollen. Das heißt, auf den ersten Blick ist das eine ideale Voraussetzung für eine stationäre Anwendung, also sprich Hausspeicher. Ne? Aber wir sehen ja, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, das eben auch als Traktionsbatterie in Elektroautos einzusetzen. Das passiert ja auch schon. Und wenn wir jetzt sehen, welche Fortschritte die LFP-Zellen in den letzten Jahren gemacht haben bei der faktischen Energiedichte dann im Batteriesystem, das spricht nichts dagegen, dass wir bei Natrium-Ionen-Zellen eben auch noch deutliche Fortschritte sehen werden.
Wie ist denn die Energiedichte von Natrium-Ionen-Batterien jetzt im Vergleich zu NMC? Welchen Faktor sprechen wir da ungefähr?
Also der Hersteller, die Chinesen haben angekündigt, sie wollen mit der ersten bei 170. Wie ist die eine nochmal, Christoph?
Na gut, 170 meistens wird von Wattstunden pro Kilogramm, also wird die gravimetrische Energiedichte wird meistens
angegeben. Also 170 Wattstunden pro Kilogramm auf Zellebene im Vergleich zu, haben sie verglichen mit, glaube ich, 200 bei LFP. Damit wollen sie an den Start gehen. So war so 160, 170. Aber ich müsste auch nochmal nachschlagen.
Das mit dem Vergleich zur LFP, den würde ich auch so sehen. Bei NMC ist dann immer die Frage, was zieht man genau ran? Ne? Letztlich kommt ja, das sind ja immer so diese Sachen, eine Zeit lang haben wir nur über volumetrische und gravimetrische Energiedichte gesprochen. Jetzt sehen wir, okay, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern Clemens, du hast ja vorhin schon mal auch den Reifen angesprochen, ja, und dieses spinnenartige, wie heißt diese Übersicht? Ich weiß es gar nicht. Also sprich, wir haben unterschiedliche Eigenschaften, die so eine Zellchemie einfach hat. Und da muss man eben gucken, was ist am besten. Und die Energiedichte ist heute nicht mehr das größte Problem von Traktionsbatterien.
Also dem würde ich vehement widersprechen.
Ja.
Weil ich halt auch ans Motorrad denke.
Verstehst du? Ach so, okay, ja gut. Im Motorrad, ja, ist das so, ja.
Ja, das wäre jetzt auch nicht meine Frage gewesen, was wäre denn so der, da kommen wir ja gleich auch noch ein bisschen zu den anderen Akkusorten oder Zellchemie, was da so ein bisschen der Forschungsschwerpunkt denn ist. Also ist der Forschungsschwerpunkt, geht der Richtung Zyklefestigkeit, Richtung Energiedichte oder vielleicht komplett andere Schwerpunkte?
Kosten.
Ja, Kosten ist ein Riesenthema. Ich hatte letztens einen Beitrag in der China EV Post gelesen, dass bei LFP ist jetzt Voraussetzung, dass du mindestens 2,3C lädst. Also das wäre ziemlich genau das, was ein Tesla Model 3 oder Model Y in der LFP-Basisversion heute macht. Sprich, in 20 Minuten von 10% auf 80%. Das ist heute wohl das Mindestmaß und dafür 50 Euro auf Zellebene Einkaufspreis. Ja, nicht, dass es
50
nicht
Euro das, pro was?
Achso, Entschuldigung, pro Kilowattstunde. Also sprich, eine 50 Kilowattstunden Traktionsbatterie würde dann kostenseitig nur auf Zellseite 2500 Euro an Kosten verursachen. Das ist natürlich sehr wenig.
Das ist sehr wenig und vor allem ist es halt, das ist ja bis jetzt ein Wunsch.
Nee, das ist offenbar das Level, was dort in China einkaufsseitig, wohlgemerkt kostenseitig für den Hersteller, nicht das, was du dann als Kunde bezahlst. Ne?
Ach so, für ihre Rohstoffe meinst du?
Nee, Einkaufspreis für die Hersteller.
Wenn du einen Batteriepark machst oder was?
Ja.
Aber sind es dann fertige Zellen oder muss ich die Zellen?
Die Zellen sind fertig und du musst es halt noch packagen. Ne? Also das heißt, dass sozusagen die Zelle, bevor sie im Batteriesystem mit Heizung, Kühlung und so weiter verpackt ist. Na, da hatten wir ja lange darüber geredet, dass wir die 100-Euro-Marke, manche haben dann auch 100 Dollar gesagt, irgendwann mal nach unten durchstoßen sollten. Wir können auch davon ausgehen, dass die Industrie uns dort auch immer nur einen Teil der Wahrheit sagt. Aber ja, das ist das, was ich letztens gelesen hatte. Und ich halte es für den chinesischen Markt auch für ziemlich plausibel.
Ja, das kann sein. Aber dann das würde ja heißen, dass der Batterieträger und der Batterieträger wird ja normalerweise ohne Kühlsystem gerechnet, also mit Kühlkanälen, aber ohne Pumpe und weil die auch noch andere Sachen kühlt, dass der Batterieträger, wo das reingepackaged wird, dass der halt ein Mehrfaches der Zellen kostet.
Naja, wie man es nimmt. Also du siehst ja, wenn du siehst, was meinetwegen VW ID3, der in China produziert wird, der kostet ja dann auf dem chinesischen Markt auch nur so 20.000 Euro. Und es liegt nicht daran, dass da jetzt die Sicherheitsbestimmungen so viel niedriger sind, sondern da ist halt alles preisgünstiger und eben auch das Batteriesystem.
Ach so, meinst du?
Ja.
Ja, weil bei uns die Batteriesysteme sind und in den USA auch, sind halt noch wesentlich teurer.
Ja, gut. Also, wovon würde man ausgehen? Von 100 plus x Euro? Oder wovon würdest du ausgehen?
Ja, je nach Modell halt. Es kommt ja auch drauf an, wie dicht du dann packst in deinen Batterieträger und solche Sachen. Also, Tesla hat ja jetzt bei Model 3 und Model Y dann wieder so einfach alles verklebt und ganz dicht gepackt. Und andere gehen so modulweise vor, weil sie sagen, wir wollen, dass das reparierbar ist und so weiter. Es kommt halt auf verschiedene Faktoren an.
Naja, bei Renault sehen wir jetzt, dass sie in den R5 und in den kommenden R4 dann wohl auch, dass sie 4 große Module bauen. Das ist auch wieder irgendwie eine Neuinterpretation des Themas.
Ja, aber das macht jeder ein bisschen anders, genau.
Wir waren ja gerade so beim Thema, was kommt als die großen Trends? Und ich sehe zwei Sachen und das lässt sich drei Sachen sehe ich. Und die lassen sich exemplarisch gut an dem erzählen, was Mercedes für den kommenden CLA vorhat. Also sprich, dort wird es eine Basisversion mit LFP-Zellen geben, die wahrscheinlich schon recht gut ist. Und es wird eine teurere NMC-Version geben. Und da kommen wir zum nächsten Thema, bei der an der Anode Silizium beigemischt wird. Und sprich, das wäre das nächste Thema. Und das Ganze in Kombination mit Batteriesystemen, die halt eine so starke Heiz- oder Kühlleistung haben, dass wir im Ergebnis relativ kurze Ladezeiten haben. Und auf 800 Volt basiert.
Ja, und was macht das Silizium?
Das Silizium macht vor allen Dingen eine höhere Ladegeschwindigkeit. Denn, okay. Ja, das ist das Hauptthema. Ne? Ja. Wir haben bisher, sind alle Anoden, die wir in diesen Fahrzeugen haben, sind reine Graphit-Anoden. Einzige Ausnahme, Porsche Taycan und Audi e-tron GT, die hatten eine, ich glaube, 3%ige Beimischung. Und die Frage war dann immer, aha, wie stabil ist das, wie lange kann das halten? Und irgendwann haben die Leute dann mal gesagt, Mensch, das wäre ja total cool, wenn wir uns vorstellen könnten, irgendwann mal 20% beizumischen. Ja, dann hätten wir eben schon
Silizium.
Und jetzt neuerdings reden wir sogar von reinen Siliziumanoden. Das ist dann sicherlich Forschung, aber wenn das kommen sollte, ist die Feststoffbatterie zweifelhaft.
Ja, jetzt hast du eine super Überleitung kreiert.
Ja.
Komm zur Feststoffbatterie. Jetzt, das ist die Feststoffbatterie, ist quasi das Wasserstoffauto der Batteriewelt. Die kommt immer wieder und das ist die Zukunft.
Das hast du schön gesagt, ja. Ja, gut, ich meine, ich kann ja auch nur wiedergeben, dass ich ja seit Jahren damit konfrontiert bin, dass es immer wieder so als der Heilige Gral gehandelt wird. Und auf Englisch heißt es ja All Solid State. Und in letzter Zeit wird dann dazu übergegangen zu Almost Solid State, also ASS jeweils als Kürzel. Und da geht es immer darum, ist der Elektrolyt, ist der ganz fest oder ist der vielleicht nur halb fest? Ja. Das Ziel der Sache, also einige verfolgen damit das Ziel, dass die Batterie sehr viel sicherer wird. Das wäre so ein typisches Toyota-Ziel.
Können wir ganz kurz zurückgehen und noch die Basics der Feststoffbatterie, dass du gerade angefangen hast.
Ja.
Also die Feststoffbatterie ist also Feststoffanode, Feststoffkathode und der Elektrolyt soll auch noch fest sein.
Genau.
Also nicht nur eine Matrix, sondern wirklich auch ein Feststoff.
Genau, das ist eben das Ding. Und das ist kein Selbstzweck, sondern wenn Volkswagen sagt, wir streben das an und mit QuantumScape ist das einer der wenigen Partner, die das tatsächlich so machen, wie das ideal ist, weil dieser Elektrolyt, der feste, ist kein Selbstzweck, sondern das Ziel ist, dass man eine Anode aus reinem Lithium hat. Das ist das Ziel, eine reine metallische Lithiumanode, die ja normalerweise hochreaktiv wäre und so weiter und so fort. Und wenn man das hinkriegen würde, und daran arbeitet eben QuantumScape mit VW, dann hätte man eben das denkbare Maximum in vielen Bereichen erreicht. Also das elektrochemisch denkbare Maximum erreicht.
Und wo liegt das elektrochemisch denkbare Maximum?
Das kann ich dir nicht sagen. Da gibt's dann irgendwelche volumetrischen und gravimetrischen Energiedichten, die sehr, sehr hoch sind. Also sprich, so eine Batterie wäre dann deutlich leichter, könnte einen höheren Energieinhalt und so weiter. Also da reden wir dann sicherlich von vierstelligen volumetrischen Energiedichten, also über 1000 Wattstunden pro Liter und auch gravimetrisch, keine Ahnung, 500, 600, 700, das müsste ich jetzt googeln, ja. Also jedenfalls, das ist das eigentliche Ziel hinter einem echten, festen Elektrolyt. Und es gibt dann wohl aber in der Szene, weil das nicht definiert ist, ne? Also man kann es nicht sagen, das und das ist jetzt damit gemeint, ja, sondern damit können eben auch halbfeste Elektrolyte oder Gele oder sogenannte weiche Pulver gemeint sein. Und das Ziel in der Szene ist halt immer zu sagen, wir wollen die Voraussetzung schaffen für eine reine Lithiumanode. Und diese sozusagen nur ein Elektrolyt durch das andere ersetzen wollen, die machen sozusagen nur Feintuning, während diejenigen, denen es gelingt, zu sagen, so, wir schaffen hier die Voraussetzung für eine reine Lithiumanode, die haben dann tatsächlich den Heiligen Gral.
Aber gibt's nicht.
Eine der Fragen ist, wie kann man das produzieren? Also das wäre in der Produktion halt aufwendiger, weil reines Lithium halt nicht so leicht zu handhaben ist. Das heißt, bis man sowas im Markt hat, entwickeln sich ja die anderen Zellchemien auch immer Schrittchen für Schrittchen weiter. Die Produktionsverfahren sind erprobt, die Produktionsverfahren werden billiger, es gibt noch mehr Effizienzgewinne und so weiter und so fort. Und währenddessen versucht sozusagen die echte Feststoffzelle da immer noch mal ranzukommen. Und die Frage ist eben, schafft man es, so eine Batterie in Großserie zu bauen, zu akzeptablen Kosten? Oder wird das sozusagen ein Ding, was man irgendwie Ende dieses Jahrzehnts mal realisiert kriegt und hat das dann aber nur in kleinen Stückzahlen in einem sehr hochpreisigen Auto? Von mir aus in einem Porsche 911 des Jahres 2030. Ne?
Ich habe jetzt übrigens, deshalb vielleicht wirkte ich kurz abgelenkt, ich hab mal kurz nachgeguckt, weil deine Zahl von 1000 schien mir sehr hoch gegriffen. Also es geht bei der Feststoffbatterie jetzt schon in der Forschung um 350 bis 400 Wattstunden pro Kilogramm, steht da.
Ja, das heißt, ist volumetrisch, nicht gravimetrisch. Volumetrisch,
genau. Ja. Volumetrisch meine ich, nicht gravimetrisch.
Oh, Entschuldigung, ja.
Entschuldigung. Also das müsste deutlich höher sein. Aber ja.
Ja, das gucke ich auch noch. Ich wollte darauf raus, dass die theoretische maximale Energiedichte von Akkus nicht besonders hoch liegt. Also auch das maximal theoretisch Denkbare und physikalisch Mögliche ist jetzt nicht, also nicht dass die Leute dann denken, dass sie dann so eine Batterie in Tankgröße haben. Das ist nicht das, was passieren kann. Okay, das wollte ich sagen.
Genau. Wir sind ja jetzt, das, wo wir heute sind, ist, um auch nochmal so, was so im Serieneinsatz jetzt kommt, Renault R5 mit der großen Batterie, die hat 52 Kilowattstunden, wird ein Leergewicht von 1450 Kilo inklusive 75 Kilo Normfahrer haben. Und das ist auch schon ganz okay für so ein Auto. Mhm. Ist kein Leichtgewicht, aber es ist auch nicht... Es ist auch kein 2-Tonnen-Brocken.
Es ist überhaupt ein vielversprechendes Auto bis jetzt.
Das Auto ist vielversprechend, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es eingepreist wird, aber es ist definitiv vielversprechend. Ich habe dann auch mit Batteriespezialisten gesprochen, habe gefragt, wieso macht Renault nur NMC-Zellen? Wieso macht Renault anders als Stellantis keine LFP-Zellen? Und die Antwort war immer die gleiche. Ja, die haben jetzt vielleicht nicht mehr die allerneueste Zellchemie, vielleicht eine 6-2-Zellchemie, aber diese Anlagen sind jetzt eben schon abgeschrieben. Das heißt, die sind jetzt schon preisgünstig. Und dann kann man eben auch eine NMC-Zellchemie preisgünstig darstellen für so ein Auto.
Mhm. Wo sie die Batteriepacks bauen oder was?
Bitte?
Die Anlagen. Die Anlagen, wo sie die Batteriepacks bauen.
Wo die Zellen selber produziert werden.
Also beim Zulieferer
haben,
dann.
Genau, das heißt, wir haben ja eine Entwicklung innerhalb der NMC-Zellen, dass wir dass irgendwann mal ein Mischungsverhältnis von 1:1:1 hatten. Also sprich ungefähr gleich viel Nickel, Mangan und Kobalt. Und das Ganze hat sich immer mehr verschoben zu Ungunsten von Kobalt und Mangan und zugunsten von immer mehr Nickel. Und dann kamen irgendwann die 6-2-2-Zellen. Dann, das sind die heute meistens im Markt sind. Wir haben aber auch 8-1-1, also 80% Nickel, 10% Mangan, 10% Kobalt. Und es gibt auch schon 9-5-5, wird bald kommen. Also sprich 90% Nickel und 5%, also je 5% Mangan und Kobalt. Und da ist es eben so, dass die Zellchemie, die halt vor 5 Jahren noch das heißeste Ding war, also sprich 6-2-2, das ist dann eben jetzt eben halt auf irgendeiner Maschine, die wir schon kennen, die halt jetzt schon preisgünstig ist. Das ist zumindest die Theorie. Wie gesagt, wir kennen die Preise von Renault ja noch nicht. Bei Stellantis wissen wir, dass der EC3 für 23.300 € angeboten wird mit nominal 44 Kilowattstunden. Ob das brutto oder netto ist, wissen wir noch nicht. Energieinhalt und das sind dann LFP-Zellen. Das wird dann übrigens ganz spannend sein zu sehen, dass diese LFP-Zellen, die Stellantis bei einem in Europa produzierenden chinesischen Zulieferer, sprich bei S-Volt, bauen lässt, was sie dann für Kälteeigenschaften haben. Denn wir wollen ja nicht dahin kommen, dass der vermeintlich südeuropäische Hersteller Fahrzeuge baut, die wieder nur in Südeuropa funktionieren und in Schweden dann im Winter nicht mehr. Sondern ja, das ist überhaupt kein Witz, sondern die Kernfrage wird tatsächlich, wie gut wird das Temperaturmanagement bei diesem Fahrzeug werden? Das ist für den Alltagseinsatz ganz wichtig.
Ja, aber in der Praxis ist es, also ich sehe es genauso, beziehungsweise ich habe ja, wir haben uns ja schon mal zusammengeschlossen bei den Studien zu Alterung von Lithium-Batterien, dass die Batterie natürlich beschleunigt altert im Betrieb durch Winter, aber im Betrieb jetzt für die einzelne Fahrt ist es ja erstmal so, also ich fahre mit meinem LFP-Auto im Winter los, wenn es kalt ist. Und dann ist es zwar nicht gut für den Akku, aber es funktioniert erstmal.
Ja.
Wenn ich jetzt laden will, dann habe ich ja bin ich ja meistens vorher ein Stückchen gefahren, dann hat die Batterie ja meistens schon keine Minusgrade mehr. Und dann beim Laden wird meistens ja erstmal schon allein durch den Innenwiderstand, den der Ladestrom überwinden muss, wird die Batterie allein deshalb ja schon wärmer. Ich weiß, dass das Verschleiß ist, aber es ist jetzt nicht so, dass es im Feld so ist. Also ich möchte gegensteuern, dass das Elektroauto funktioniert nicht im Winter. Du kennst die Leute, die ja, das sagen, doch, und so also ist es halt nicht.
Also dann argumentiere ich mal umgekehrt, ja. Ich hatte im Dezember ein Tesla Model Y Basisversion mit den BYD-Zellen. Und da habe ich gedacht, so, klar, hier in Norddeutschland, da wird es nicht so wahnsinnig kalt, es waren dann einstellige Plusgrade, aber so eine LFP-Zelle hat ja eine Betriebstemperatur, eine ideale von über 40 Grad. Und da habe ich gedacht, so, jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und Tesla hat grundsätzlich nur eine automatische Vorkonditionierung. Das heißt, in dem Augenblick, wo man im Navigationssystem einen Ladestopp als Teilziel hat, als Ladestopp hat, in dem Augenblick wird die Traktionsbatterie für diesen Ladepunkt vorkonditioniert. Das heißt, im Winter, die wird geheizt. Ging früher nur bei Superchargern, geht jetzt auch bei markenfremden Schnellladesäulen.
Wenn sie entsprechend hinterlegt sind im System.
Ja, das funktioniert. Also ich hatte jetzt letzte Woche, nee, schon vorletzte Woche hatte ich einen Tesla Model 3 Highland. Da muss ich sagen, das sieht inzwischen schon ziemlich gut aus. Ne? Das ist noch nicht perfekt, aber
ich habe hier also, so entlang der Autobahn noch relativ viele Fremdmarkenlader, wo das Tesla-System mit den Daten, die hinterlegt sind, nichts anfangen kann und da nicht vorkonditioniert.
Okay.
Aber zeigt es sie dann als Ladestation
an? Er zeigt sie an, aber er weiß halt nichts drüber. Die sind bei Google Maps auch schon hinterlegt mit zum Beispiel 150 kW CCS oder sonst was. Also das, was bei Google Maps ja auch für die Anschlüsse hinterlegt werden kann. Aber die Daten werden halt immer nur alle paar Monate mal mit einem Kartenupdate auch wirklich übernommen.
Ja, du hast eins, ne? Was hast du für ein genau. Model? Was hast du für ein Auto?
Model 3 Long Range noch vor Highland.
Okay, genau. Vielleicht hat sich das mit Highland jetzt geändert. Also ich möchte aber nochmal zurückkommen zu der Ausfahrt im Model Y. Das war wirklich beeindruckend und zu sehen, aha, jetzt fängt das Auto an vorzukonditionieren, also es fängt an zu heizen, das wird mir ja dann angezeigt, okay, der Stromverbrauch geht etwas hoch.
An der Ladesäule dann?
Nee, vorher.
Auf dem Weg dorthin. Das heißt, sagen wir mal, Viertelstunde, 20 Minuten vorher, ne, fängt das an zu heizen. Dann war wirklich das Laden war perfekt, ja, also wirklich den Ladehub von 10% auf 80% mit einer LFP-Batterie, die halt 40 und mehr Grad braucht, auf den Punkt zu steuern, dass das in 20 Minuten auch im Winter funktioniert, das ist einfach super. Und inzwischen haben wir auch Hersteller, das habe ich am Anfang auch falsch eingeschätzt. Am Anfang habe ich gedacht, was soll eine manuelle Vorkonditionierung? Aber die meisten Hersteller, angeblich auf norwegischen Kundenwunsch, gehen inzwischen dazu über, dass du das eben auch manuell triggern kannst. Inzwischen würde ich auch sagen, ja, ergibt Sinn, weil man kennt ja seine Strecken, man weiß, aha, da hinten in einer halben Stunde, da kommt ja doch, was weiß ich, der Ladepark so und so, dann drücke ich mal drauf, ne? Ich halte es inzwischen für elementar und ich war letztens hier in Hamburg bei Volvo zur Vorstellung EX30 und dort haben die, egal ob LFP oder NMC-Zellen, angegeben, dass sie 26 Minuten für diesen Standardhub brauchen. Wenn wir mal eine halbe Stunde so als typisch nehmen, ist also 26 Minuten schon etwas schneller. Und da habe ich gesagt, so, wie macht ihr das denn? Und auf welche Art und Weise heizt ihr die Batterie vor? Und das Interessante war, dass dieses Auto offenbar nicht über irgendwelche Heizmatten oder sowas, die im Unterboden des Batteriesystems irgendwo drin sind oder so, geheizt werden, sondern die heizen das Kühlmittel selber. Und dann habe ich gefragt, so, wie viel Leistung hat dieser Kühlmittelheizer? Und der hat 7 Kilowatt. Und das finde ich einfach krass, weil das nochmal zeigt, mit 7 Kilowatt, da heizt man ein Haus. Oder Clemens, wie viel hat deine Wärmepumpe?
12.
Okay, also mit 7 Kilowatt kann man schon einige Häuser heizen und nicht alle. Ja. Aber was ich sagen will, ist, da ist halt richtig Power drauf. Ne?
Bei 7 Kilowatt ist es dann, wird der Kabinenheizer verwendet oder ist da ein zweiter Heizer?
Da ist offenbar ein Heizer drin, der nur den Kühlkreislauf für den Kühl-Heizkreislauf fürs Batteriesystem temperiert.
Ja, aber das, wenn man in einer halben Stunde so ein Klotz aus hauptsächlich Metall durchwärmen will, dann braucht man diese Leistung auch. Das ist halt so.
Na, und das, ich glaube, dass das eins der ganz großen Convenience-Themen wird und natürlich ein Dauerhaltbarkeitsthema. Wenn ich eine schön vorkonditionierte Batterie habe, dann hält die halt einfach länger.
Ja, das stimmt. Und die die Temperierung übers Kühlmittel ist bei den hochpreisigen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ist sowieso Standard, weil, ja, wenn, dass du es nämlich auch dann kühlen kannst. Also wenn sie zu heiß würde, also wenn du jetzt in Arizona da rumfährst und dann hast du überm Asphalt Temperaturen von 60 Grad, dann musst du ja runter.
Ja.
Und dann kannst du das Mittel halt eben über den zum Beispiel den Klimakompressor mit auch runterkühlen, dass du auch dann die oberen Temperaturen vermeiden kannst.
Genau, also
das war beim Nissan Leaf ja so am Anfang das Thema.
Genau, weißt du noch? Beim ersten Nissan Leaf war das so, dass die dann alle baden gegangen sind. Und heutige, ich sag mal, die etwas besseren Elektroautos haben ja im Regelfall mehrere Heiz-Kühl-Kreisläufe, die getrennt geregelt werden können, die zusammengeschaltet werden können und so weiter und so fort. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das muss man auch nüchtern sehen. Die Vorstellung hatten wir ja früher immer, ja, so ein Elektroauto, das ist total simpel und einfach aufgebaut. Auf eine bestimmte Art und Weise stimmt es, aber so ein modernes Batteriesystem, das ist eben dann doch schon auch ein ordentliches Ding. Also ja, und das
zeigt sich auch in den, ja, in den Praxiswartungs. Also man hatte ja früher von diesen günstigen Wartungskostenausgang. Erstmal waren die aber nicht so viel niedriger, wie man erst denken würde. Und zweitens waren sie in der Praxis dann durch Gewöhnungseffekte, gibt es halt noch nicht so viel in der Werkstatt, häufig die realen Kosten deutlich höher. Und das ist halt hauptsächlich dann durch die komplexen Temperierungssysteme. Da ist ganz schön viel Geschläuch und Wärmetauscher und Wärmepumpen und Heat Scavenging hier und Zuschalten hier und Steuerlogik. Da ist relativ viel Technik drin.
Ja. Ja,
noch eine Frage. Wir sind vorhin ein bisschen von den Feststoffbatteriezellen abgewogen.
Ja.
Um das nochmal zu fragen, also so wie ich das jetzt auch verstanden und rausgehört habe, das Thema bei dem Brennstoff, bei den Feststoffzellen ist weniger die Machbarkeit, die überhaupt irgendwie das Prinzip zum Laufen zu kriegen. Also es ist ja zum Beispiel bei Kernfusion, da geht es ja sehr stark darum, das überhaupt erstmal irgendwie stabil hinzukriegen für mehr als eine Minute. Und aber bei Feststoffbatterien ist es so, die Machbarkeit, das ist nicht das Thema, sondern die große Herausforderung ist eigentlich, wie kriegen wir das jetzt kosteneffizient produziert?
Naja, Machbarkeit ist schon auch ein Thema, ne? Also das, um das noch ganz klar zu sagen, ne? Da gibt's also etliche Schwierigkeiten und zum Beispiel ist die Zyklenfestigkeit noch nicht hoch genug und also man ist jedenfalls näher an der Realität als ein Fusionsreaktor. Das kann ich sicherlich sagen.
Ja? Das ist gut.
Und trotzdem ist okay. hat das Clemens vorhin einfach auf den Punkt gebracht, nämlich die Feststoffzelle oder die Feststoffbatterie ist so ein bisschen zur Brennstoffzelle der 2020er Jahre geworden, kommt immer in 5 Jahren. Ja. Und also ich würde mich freuen, wenn das tatsächlich passiert, weil ich glaube, dass da wirklich nochmal was gehoben werden kann. Denn das, was sozusagen heute einer der großen bremsenden Faktoren in allen Batteriezellen ist, ist eben diese fast durchgehend reine Graphitanode. Und da muss man mal irgendwie wegkommen. Ne? Ist ein Problem.
Ja, und es gibt auch Probleme mit dem Elektrolyten an sich, die nicht sofort offensichtlich sind. Ich habe letztens eine BMW-Technikerin gesehen, die war auf einem Symposium für Batterietechnik und hat gezeigt, ihre Batteriezellen bei BMW nach ein paar Zyklen und dann war unten, war das so schwarz, also die Zelle dann aufgerollt, dass man die Anode Kathode so unten so schwarz und wieso das so passiert. Und das um es ein bisschen abzukürzen, wer sich interessiert, kann sich den Vortrag von ihr angucken, ist, wenn die Zelle geladen wird, erhöht sich ja das Volumen der Anode oder der Kathode.
Naja, kommt drauf an, wie rum man es polt, aber meistens ist gemeint, dass eben dieses Laden und Entladen, das ist ja ein Materialstress.
Ich wollte darauf raus, also das Volumen, das Feststoffvolumen erhöht sich und dadurch wird der flüssige Elektrolyt rausgedrückt in den Überlaufbereich. Dann geht er wieder zurück und dann hat man so ein Hin- und Herpumpen von diesem System und durch dieses Pumpen entstand dann unten aufgrund der Schwerkraft eine niedrigere Salzkonzentration im Elektrolyten und dadurch hatte man unten andere Verschleißwerte dann. Mhm. Und das sind zum Beispiel Dinge, die können dir bei einem festen Elektrolyten auch nicht passieren, aber dann wiederum musst du irgendwie dafür sorgen, dass diese Masseveränderungen die durch Laden und Entladen auftreten, dass du die anderweitig halt auffängst.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, die hören sich einfach an, aber die sind halt sehr schwierig.
Ja, ja. Wollen wir zu BMW neue Klasse irgendwas sagen, oder?
Ja, wenn es da was Interessantes zu sagen gibt, ja.
Na, weil du gerade sagtest, aufrollen, ne? Aufrollen würde ja dafür sprechen, dass die Frau dort von der Rundzelle gesprochen hat.
Das ist richtig.
Und wir werden in der neuen Klasse durchgehend Rundzellen sehen. Das war ja auch immer wieder mal die Frage, was ist das beste Zellformat? Also die prismatische Zelle, also die sprich so eine kleine Kiste. Oder ist es die Pouchzelle, die einfach weich in so einem Beutel ist? Oder ist es die Rundzelle, wie sie die meisten Leute kennen und wie sie auch Tesla vorwiegend einsetzt? Und die BMW neue Klasse, die nächstes Jahr an den Markt geht, Marktstart irgendwann im zweiten Halbjahr, wird durchgehend Rundzellen haben. Die werden auch einen sehr großen Durchmesser haben von 46 Millimetern. Es wird zwei Bauhöhen geben, ich glaube 95 und 120 Millimeter. Das ist schon eine Besonderheit, dass sozusagen sich BMW auf dieses System dann auf diese Zelle in einem 800-Volt-System festlegt. Die höhere Bauhöhe wird dann für die SUV-artigen Autos, die niedrigere Bauhöhe mehr so für die Limousinenartigen. Und der Vorteil an den Rundzellen, was ich immer wieder höre, ist, klar, wir haben die Vorteile im Packaging, ne, also im Batteriesystem dann, aber man hat einfach auch die Produktion von diesen Zellen über so viele Jahre oder sogar Jahrzehnte einfach perfektioniert, dass das eben auch ein Vorteil ist.
Dass man dass die Kosten, dann besonders günstig produziert
dass man die Kosten
kann.
Zumindest im Griff hat, ja. Ja. Genau. Also man weiß, also das, ich glaube, ich habe so ein, wenn wir sozusagen so immer wieder gucken, wie funktionieren denn Industrieprozesse, da setzt sich ja nicht unbedingt zwangsläufig das durch, was am allergeilsten ist, ja, oder was die tollsten Eigenschaften hat oder, sondern manchmal auch das, was besonders pragmatisch ist. Und deswegen.
Setzt sich das durch, was am kosteneffizientesten ist.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Argument und das würde eben einzahlen auf bis zum Ende des Jahrzehnts anteilig immer mehr LFP-Zellen. Trotz der Schwierigkeiten bei Kälte, trotz der vergleichsweise geringen Energiedichte, dass wir doch nicht nur im Einsteigerbereich, wo wir es heute haben, sondern auch in anderen Bereichen immer mehr LFP sehen werden.
Genau, weil ich denke auch, man hat jahrzehntelange Erfahrung mit dieser Zelltechnik. Man hat jetzt ganz viel dazugelernt beim Einsatz in der Traktionsbatterie, auch vor allem mit den Temperaturfaktoren. Und Autoindustrie hat ja Temperierung auch zu einer Kunstform schon vorher entwickelt gehabt, weil der Verbrennungsmotor, den kannst du ja auch nicht einfach da brennen lassen, sondern den musst du ja auch die ganze Zeit kühlen und temperieren. Und da glaube ich auch, das wird für lange Zeit einfach gut genug sein. Und die konkurrierenden Techniken sehe ich dann eher so, was können die dann noch mehr, dass sie ihre eigene Nische halt machen? Also jetzt zum Beispiel bei Natrium-Ionen für den Stationärbetrieb.
Was vielleicht das noch so als letzten Blick in die Glaskugeln, was wäre so, klammern wir mal Feststoff aus, der next big Hit, an dem wir den man auf dem Schirm haben sollte? Also gibt es noch weiter, also natürlich, es wird in ganz viele verschiedene Richtungen geforscht, aber gibt es noch irgendwas, was auch tatsächlich so als vielversprechend klingt, dass man sagen kann, das könnte dann so die Technologie des nächsten Jahrzehnts werden?
Des nächsten Jahrzehnts. Also ich traue mir den Blick bis Ende dieses Jahrzehnts zu, bis ins nächste Jahrzehnt wäre ich auch skeptisch. Also raffiniertes Temperaturmanagement hatten wir. Siliziumbeimischung an der Anode hatten wir. Möglicherweise als neue Zellchemie Natrium-Ionen hatten wir. Feststoff als Voraussetzung für reine Lithium-Anode hatten wir. Clemens, hilf mir.
So mit Aluminium-Ionen-Akkus, graphenbasierte Batterietechnologie. Das ist wahrscheinlich alles noch so komplett weite Zukunftsmusik.
Ja, das sind halt alles so Techniken, die immer mal wieder so die Runde machen, weil sie halt in der Forschung sind. Auch zum Beispiel Lithium-Luft wurde lange Zeit, das ist das nächste große Ding, gehandelt, hat aber nie Traktion gefunden, weil es halt technisch zu schwierig war, da die Zyklen hinzukriegen, dann die Schwefel-Ionen-Batterie auch nicht. die auch theoretisch sich erstmal sehr gut anhört, aber die hatten halt in der, selbst in der Forschung hatten sie dann schon einfach 70% Verluste und eine sehr geringe Zyklenzahl und haben das, also das sind Sachen, die klingen vielversprechend und die hat man wegen der Energiedichte angefangen und jetzt, so wie du ja schon gesagt hast, die Energiedichte ist aber jetzt halt ein Faktor unter vielen. Mhm. Und wenn halt schon dein Forschungsträger halt Verluste von 70% hat, dann wird's halt zäh. Ich meine, die musst du ja alle mal finden im Vergleich zu einer LFP-Batterie, die sehr geringe Verluste hat. Und deshalb glaube ich auch, für dieses Jahrzehnt und fürs nächste Jahrzehnt sind die Techniken, die da laufen werden, eigentlich jetzt bekannt. Wir werden weiterhin den Lithium-Ionen-Akku haben, wegen seiner Energiedichte. Wir werden Natrium-Ionen sind halt größer. Das heißt, wir haben da geringere Energiedichten, aber aus seinen eigenen Gründen höhere Betriebssicherheit, höhere Zyklenfestigkeit, höhere Wetter- und Temperaturfestigkeit werden wir den aus seinen eigenen Gründen auch noch haben. Und dann bei den Lithium-Ionen-Batterien, was man mit Feststoff machen kann, ist auch auf jeden Fall interessant. Aber die Techniken, glaube ich, auch fürs nächste Jahrzehnt sind schon bekannt.
Also mir fehlt da ja die
theoretischen Limits.
Mir fehlt da ja die Technologieoffenheit.
Die Technik. Du wolltest
die E-Fuels noch einbringen.
Ach so. Oder war es dein batteriebetriebenen E-Fuel-Generator?
Stimmt,
oder so?
Stimmt. Hast du den immer noch nicht schon verkauft? Gar nicht mehr gesprochen. Nee, es ist noch. Ich versuche noch den Wissing davon zu überzeugen.
Ja, gut.
Ja, der muss ein Förderprogramm auflegen.
Ja. Also Verkehrsminister hin oder her. Wir sind ja jetzt einfach an einem Punkt, wo wirklich der Letzte erkannt haben muss, dass wir hier eine ökonomische Dimension einfach längst haben, die wer da nicht mitmacht, der ist halt weg. Also das ist einfach die nüchterne Analyse. Sprich, wir können uns tagelang über CO2-Emissionen, die bei der Produktion entstehen, austauschen. Wir können uns über Kosten echauffieren. Wir können fragen, ist der europäische CO2-Flottenmechanismus in der Form richtig? Hätte man das anders machen können und so weiter? Man kommt dabei mal an der gleichen Stelle raus, nämlich wer sozusagen das unterlässt zu handeln, der wird rasiert.
Ne? Richtig, ja.
Ich würde es nochmal ganz anders sagen. Das ist sowieso nicht was jemand da entscheidet, der ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern dass solche Sachen zeigen sich immer in der Geschichte auf der Langstrecke und zwar dann eben auch, was über alle Kosten, gesellschaftliche Kosten und über alle Kosten, was halt das günstigste und beste war, zeigt sich halt auf der Langstrecke und man kann es deshalb so schwer vorhersehen, weil so wie du sagst, man denkt immer, die geilste Lösung wird sich durchsetzen, ist aber fast nie so, sondern es ist immer die, wo letztendlich am geschicktesten ist, inklusive, dass es einfach ist, dass es bequem ist und dass die Gesamtkosten halt dann entsprechend niedrig sind. Und das ist was, wo so viele Faktoren drin sind, dass man es eigentlich nur im Rückblick bewerten kann. Und sagen wir es mal so, es wird auf jeden Fall, also das batteriebetriebene Auto ist auf jeden Fall ein Produkt, wo einen Markt hat in den nächsten 20 Jahren, auch wenn jetzt halt die Förderung wegfällt. Ich bin ja immer dafür, erst gar keine Förderung zu machen und dann die dann wegzuziehen, weil dann passiert genau sowas, dass es halt so einen Bruch gibt, dass sich da jemand drüber wundert.
Das wundert ist mich wieder, jetzt. Es ist immer, genau, weil, es wird, genau, ja.
Ist, weißt du, muss man sich jetzt nicht drüber wundern. Also es ist, jetzt kann ich mit nicht dem Wissing, sondern mit Herrn Linder sprechen. Der Markt wird es zeigen und regulieren.
Der Markt regelt. Wir müssen aber, glaube ich, doch noch was zu Subventionen sagen, denn in China, das wissen wir, werden diese Betriebe, die Batterien machen, sehr stark subventioniert. Ja. Und es ist so, dass wir ja in der EU jetzt ein Prüfungsverfahren anstrengen, um eben zu gucken, ist das eine Wettbewerbsverzerrung? Und ich habe hier gerade im Hintergrund noch mal rausgesucht, welche Zölle es aus Fahrrädern gibt, die in der Volksrepublik China produziert werden. Auf Fahrräder grundsätzlich, wenn man die einführt, gibt es einen Zoll von 14% und auf die kommt dann noch der Mehrwertsteuersatz von 19%. Und darauf gibt es einen Anti-Dumping-Zoll von, Achtung, 48,5% für Fahrräder und, Achtung, 62,1% für E-Bikes. Das ist der Stand bei Fahrrädern.
Wow. Aber das ist doch reiner Protektionismus. Das ist das, was wir und die Amis immer allen Entwicklungsländern sagen, das dürfen die nicht und das sollen die nicht. Und wir erst haben wir es selber gemacht, vorher um reich zu werden, und jetzt machen wir es schon wieder.
Na klar. Ja gut, aber die Frage ist jetzt, wann ist das gerechtfertigt? Vor dem Hintergrund, dass ja deren Produktion subventioniert ist. Und also sprich, darf man sich dagegen wehren oder darf man sich nicht dagegen wehren?
Die Frage ist jetzt eine moralische, darf man sich, die Frage ist ja nur auf moralischen Grundsätzen zu beantworten. Wenn ich von einer anderen moralischen Voraussetzung ausgehe, dann beantworte ich die anders. Ich würde es anders sehen. Wenn China mit Staatsgeld die Industrie fördert, dann wollen die ja irgendwas und die wollen halt einen größeren Weltmarktanteil. So. Es ist aber so, dass China natürlich dann unter Preis verkauft, unter anderem auch an uns. Also wir haben billigere Solarpaneele und billigere Computerchips, billigere Batterien, weil China das subventioniert. Jetzt wir als Kunden. Und dass der chinesische Steuerzahler das bezahlt, ist halt eigentlich ein Nachteil für China. Und für diesen Nachteil wollen sie halt irgendwas haben. Und ob sie das letztendlich kriegen, auch das wird halt die Geschichte zeigen. Und was wir machen, um unsere eigenen Produktion zum Beispiel nicht abbauen zu müssen und solche Sachen, das ist halt wieder die andere Frage. Aber das ist ein Grund, also das ist ein Komplex, an dem ich nicht spekulieren würde, weil das ist wesentlich komplexer als Ausblick Technik.
Wir waren ja über die Technologie Offenheit hingekommen. Ist das jetzt nochmal relevant, das Fass E-Fuels in irgendeiner Form aufzumachen? Oder
nein. Wir sind schon bei über einer Stunde und wir haben über E-Fuels mehrfach ausführlich gesprochen. Wir wollten ja extra jetzt mal über Batterietechnik sprechen.
Einen Abschluss habe ich, weil das ein Gedanke ist, der mir immer wieder im Kopf rumgeht, wo ich auch schon mal in der Praxis vor Ort war. Autos halten heute wahrscheinlich länger als 15 Jahre. Also sprich, selbst wenn sie hier im Markt vielleicht als verschlissen gelten, dann werden sie nochmal irgendwo verschifft und fahren nochmal ein bisschen und dann wird repariert und repariert und repariert. Und ich glaube, dass das Thema Reparatur von Traktionsbatterien wird sehr groß werden müssen. Und da bin ich sehr gespannt, was passiert, weil ich nicht glaube, dass, wie soll ich das sagen, wenn eine Autokarosserie heute 20 Jahre hält, ich glaube nicht, dass die meisten Traktionsbatterien so lange durchhalten. Und da wird eben die Frage sein, was wird da passieren? Wird es ein Refurbishment geben? Wird es einen Austausch von Modulen geben? Wie wird Refurbishment aussehen? Lohnt sich das? Werden Gebrauchtteile in gebrauchte Autos eingebaut und so? Also das wird noch ein Riesending. Und ich glaube, da wird eine komplett neue Werkstattlandschaft wird einfach entstehen.
Ja, es hat jetzt schon angefangen.
Genau, es fängt schon an. Es ist aber noch lange nicht in der Breite, was ja kein Wunder ist, weil einfach die Stückzahl und das Alter ist noch total gering. Aber lass dann noch mal 5 oder 10 Jahre in Gang gehen, dann weiß man schon sehr viel mehr.
Ja, das denke ich auch. Und dann hat man nämlich auch die unterschiedlichen Konzepte, also weißt du, so Cell-to-Pack oder modulweise und so, und kann dann halt zum Beispiel auf der Langstrecke sehen, das ist jetzt mein Vor- und Nachteil auf der Langstrecke und für als Erstkäufer, als Zweitkäufer, das glaube ich auch, es wird noch sehr interessant.
Ja.
Okay, dann vielen Dank dir für deine Insights und wie immer, ich glaube, es kann hier nicht nerdig genug sein, da bin ich der festen Überzeugung. Und du lieferst dann ja auch. Deshalb laden wir dich auch immer ein.
Ja, danke für die Einladung und gerne bis zum nächsten Mal.
Genau. Und an der Stelle nochmal die Erinnerung ans Gewinnspiel. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr ja dann auch in den Shownotes. Und damit auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.